Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast.
Herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast, mit dem wir uns heute zwischen den Welten bewegen.
Richtig.
Intermundos. So heißt Ihre Homepage.
Genau.
Mein Gast heißt Thomas Schneider. Oder vielleicht stellen Sie sich selber vor und sagen, wie sind Sie auf diesen Titel Ihrer Homepage gekommen? Warum Intermundos?
Mein Name ist Thomas Schneider. Ich bin 36 Jahre alt und ich bin Autist. Und habe vor einigen Jahren Autismus kennengelernt und eben mich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Und habe halt auch entdeckt, dass ich halt das, was Autisten verbindet, verbalisieren kann. Und deswegen auch Intermundos, weil ich mich halt so zwischen den Welten bewegen kann, also zwischen der normalen, in Anführungszeichen, und der autistischen Welt und als Brückenbauer, Dolmetscher agieren möchte und deswegen eben der Name Intermundos, weil das bedeutet eben zwischen den Welten.
Ja, schön. Schön, dass Sie da sind und ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich muss sagen, bei mir fängt es ja schon an oder hat es angefangen, dass ich mich gefragt habe, sind Sie Autist, haben Sie Autismus oder wie überhaupt die Benennung ist und was man da richtigerweise sagt. Ja? Ich meine, Sie benennen sich selber, ich bin Autist.
Richtig.
Und nicht, ich habe Autismus. Aber ich denke, das ist auch, sagen wir mal, unter den Betroffenen schon auch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, oder ist es inzwischen so, dass man sagt, okay, die Betroffenen nennen sich Autisten und wollen so genannt werden?
Ja, also die Autisten bevorzugen tatsächlich die Bezeichnung Autisten, beziehungsweise eben Autistin, weil es gibt verschiedene Begriffe. Also ich persönlich bin jetzt kein Freund davon, sich immer auf Begrifflichkeiten aufzuhängen, aber es ist halt schon weit in der Community verbreitet, dass man halt sagt, das Identity-First-Prinzip, also das heißt, man ist ein autistischer Mensch oder man ist ein Autist, aber man ist kein Autist, kein Mensch mit Autismus, weil man, das ist kein Attribut, das man dazu bekommt, wie ein Mensch mit Sehbehinderung, die dann mit einer Brille, wenn es jetzt nicht so stark ausgeprägt ist, ausgeglichen werden kann, sondern das bestimmt halt einfach das Leben, es bestimmt den Alltag und das in einer Stärke, die einfach mit einem Attribut mit einem Attribut nicht gerecht werden. Mhm. Und deswegen lehnen so eine Bezeichnung viele Autisten ab.
Jetzt ist es so, Sie haben ja erzählt, dass Sie erst mit 27 sozusagen eine Diagnose hatten.
Genau.
Ich denke, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, aber ich würde gern weiter vorne anfangen, in Ihrer Kindheit, Jugend, aufgewachsen in Geisel-Höring, dort auch Schule, dann danach Ausbildung und heute noch sozusagen auch Ihr Lebensmittelpunkt.
Genau.
Wie war das in Ihrer Kindheit? Ja, also da war ja schon, sagen wir, bestimmte Dinge vielleicht anders wie bei anderen. Und Sie haben aber damit gelebt und haben versucht zu funktionieren.
Ja.
Bis dann Sie irgendwann später wussten, warum Sie in manchen Dingen halt anders wie andere sind. Vielleicht erzählen Sie uns da ein bisschen aus der Zeit.
Aus heutiger Sicht und mit dem Wissen von heute hätte man mich auch als Kind diagnostizieren können. Das war damals noch nicht möglich, weil wenn man jetzt das Asperger-Syndrom, das bei mir diagnostiziert ist, nimmt, das ist erst Mitte der 90er Jahre überhaupt in den Diagnosekatalog aufgenommen worden. Und bis das dann natürlich auch bei den Ärzten ankommt, bis das dann in der breiten Masse ankommt, das dauert. Und bei mir war es in der Kindheit so, dass ich halt eher immer mit Älteren, also auch mit Erwachsenen, mich abgegeben habe, dort einfach besser mit konnte, weil ich halt mit Gleichaltrigen nicht so gut auf einer Wellenlänge war. Das Spiel war dann eher so, dass, oder das Spielen an sich, dass das halt eher nach dem gehen musste, wie ich mir das halt das vorgestellt hatte, weil halt dort dieses Theory of Mind Prinzip, also auch sich in andere hineinzuversetzen und dann auch eine andere Spielweise zuzulassen, das ist halt nur eingeschränkt möglich. Das ist konfliktbehaftet natürlich auch.
Also heißt praktisch, Sie hatten sozusagen eine eigene Vorstellung, wie Sie, ja, wie Sie quasi gespielt haben oder was, genau, was Sie wollten.
Genau.
Und sagen wir mal, das, wenn Sie zu zweit waren, das mit einem anderen sozusagen zu teilen, war eine Schwierigkeit.
War eine Schwierigkeit.
Oder hat Sie aus dem Konzept gebracht? Oder sagen wir, die Interaktion war einfach ein Problem.
Genau, genau. Und natürlich auch die Themen. Also ich habe mich halt als 3- bis 5-Jähriger schon mit dem alten Ägypten und Ägyptologie beschäftigt. Und im Kindergarten findet man jetzt selten Gleichaltrige, ja, die dann das Thema genauso spannend finden wie man selber. Und und deswegen war natürlich auch generell mein Interesse an der Welt eher mit dem verknüpft, wie Erwachsene das auch teilen würden. Mhm. Aber für die Erwachsenen war ich halt dann hingegen nur das nervige Kind. Mhm. Also da gab es halt dann Begriffe wie Nervling. Also letztendlich das ganze Verhalten wurde immer negativ zurückreflektiert. Und das macht natürlich dann auch was mit dem Selbstbild. Genauso.
Das heißt, Sie sind praktisch ganz schnell in eine Außenseiterposition gekommen.
Immer, ja, immer. Also auch wenn es halt dann um das ging, dass ich, wenn mein Spielzeug benutzt wurde in der Zeit, wenn ich nicht dabei war, oder hat das einfach für Nichte, die ist ungefähr in meinem Alter, oder gleichaltrige Kinder, wenn die halt dann zu Besuch waren und die durften dann mit dem spielen, ich habe das aber nicht unter Kontrolle gehabt, weil ich nicht da war, dann hat mich das tierisch gestört. Weil das halt meine Struktur durcheinander gebracht hat, weil mir da etwas aufgebürdet wurde, was ich halt so nicht steuern konnte. Mhm. Und das wurde dann aber als Neid ausgelegt. Mhm. Und das sind halt schon Punkte, gerade auch im Kindergarten. Ich war halt lieber in der Kuschelecke, habe für mich alleine gespielt, habe halt dann schon gelesen oder Bilderbücher angeschaut oder wirklich für mich gespielt. Das wurde halt damals auch nicht gern gesehen, weil im Kindergarten, da geht es ja um Sozialisation. Mhm. Und wenn da ein Kind für sich alleine spielt, ist das nicht gut. Ja. Und das, wenn man jetzt wirklich so auch wirklich objektiv mit Diagnosekriterien anlegen würde, dann hätte man das eigentlich im Kindergartenalter schon feststellen
müssen. Dann wäre eventuell auch ein anderes Verständnis da gewesen, weil
genau,
ich denke mir, dass dann, sagen wir mal, die Reaktion des Umfeldes dann einfach auch so, sagen wir mal, so eine Interaktion ausgelöst hat, die im Grunde genommen, wie Sie vorhin sagen, einfach ganz schnell negativ besetzt war.
Genau.
Und sagen wir, das auszuhalten als Kind, hat ja wahrscheinlich dann unheimlich Kraft gekostet. Ne?
Ja, klar. Und es ist natürlich auch immer so, dass man wird ja immer an einer gedachten Norm bemessen. Mhm. Und wenn man dann aber nicht weiß, warum sich das Kind so verhält, wie es sich verhält, dann tun sich natürlich auch alle Umstehenden schwer, das richtig einzuschätzen, weil dann ist halt, es wirkt halt, wie wenn das Kind neidisch wäre oder wie wenn das Kind nicht mit den anderen spielen möchte und oder dass das einfach nervig ist, weil es halt ständig mit am Tisch sitzt bei den Erwachsenen. Mhm. Aber wenn man weiß, okay, das und das ist der Grund dafür, dann kann man halt mit dem anders umgehen und dann kann man halt auch mehr Verständnis zeigen, das Kind fördern entsprechend und eben diese Isolation verhindern und auch die Nachwehen, die das dann ja letztendlich mit ins Erwachsenealter zieht.
Und Isolation ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff dann, ja. Also gerade wenn. Und in unserer Gesellschaft gibt es ja es gibt halt einfach sehr viele Normen und es gibt an den Stellen, wo Normabweichung ist, immer das Problem, dass derjenige, der da betroffen ist, sehr allein dasteht, wenn nicht ein Bewusstsein dafür da ist. Wie ging das dann in der Schulzeit weiter für Sie?
Schwierig, weil letztendlich auch dort, es wusste keiner. Das heißt, ich wurde in den normalen Schulalltag geworfen, sprich Pausen unter hunderten Schülern, die soziale Interaktion anstrengend, Man muss funktionieren. Und das hat dann zur Auswirkung, dass ich halt während der Schulzeit, also wirklich der Unterrichtszeit, gut funktionieren konnte. Aber mein Energiepensum für den Tag dann einfach nach der Schule aufgebraucht war und ich dann dort nicht mehr lernen konnte, nicht mehr meine Hausaufgaben machen konnte. Und dort eben durch das, dass man nicht wusste, was jetzt eigentlich los ist mit mir, halt auch das dann so ausgelegt hatte, als wäre ich faul.
Also ein Stempel gleich auf.
Genau, faul. Und ich habe mich dann auch immer dumm gefühlt, weil für mich war das so, ich dachte immer, okay, eigentlich bin ich ja gar nicht so anders wie alle anderen Schüler, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht so mit denen mit. Und wenn ich einen Witz von irgendjemandem aufgeschnappt hatte, alle haben gelacht, dann dachte ich mir, okay, gut, mit dem Witz kommt man gut an. Und ich habe den halt dann in eine Situation gebracht, wo der halt dann nicht lustig war und habe aber dann nicht verstanden, was jetzt der Grund ist, weil bei dem anderen hat es ja funktioniert und bei mir nicht. Und man führt es dann immer negativ auf sich zurück und irgendwann, wenn man das lernt. Und ich habe halt dann immer für mich gedacht, okay, ich bin wahrscheinlich ein schlechter Mensch. Weil warum? Das war für mich die einzige greifbare Erklärung dafür. Und deswegen war dann auch die Diagnose irgendwann so wichtig für mich, weil ich dann wusste, okay, ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin halt Autist. Ja, ja. Das ist der Grund. Und es ist eigentlich alles gut, so wie ich bin. Ja. Aber trotzdem muss man halt lernen, das dann auch für sich so zu akzeptieren und dann auch diesen Ballast, den man halt von klein auf angesammelt hat, halt irgendwo wieder abwerfen kann. Also das ist ein Prozess bei mir, der immer noch nicht abgeschlossen ist.
Aber das heißt ja, Sie haben dann über Jahre, Sie haben ja dann Ihre Schulabschluss geschafft, mehr schlecht als recht.
Ich habe noch geschafft.
Sie haben geschafft, genau. Mit der großen Anstrengung zu kompensieren, diese Unterschiede oder diese.
Und ohne Unterstützung hätte ich den auch nicht geschafft. Mhm. Also ich habe dann wirklich Nachhilfe bekommen, jetzt nicht fachspezifisch, sondern eher lernspezifisch, also das Lernen generell, also quasi eine Begleitung beim Lernen. Das hat mir gut geholfen und das war letztendlich dann auch wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich den Regelschulabschluss dann auch wirklich geschafft habe.
Dann haben Sie eine Ausbildung gemacht. Was haben Sie da gelernt, also was für ein Beruf?
Meine erste Ausbildung war Bürokaufmann, meine zweite Industriekaufmann. Und jetzt arbeite ich als Programmierer, also in der IT. Ich sehe das schon eine Tendenz, dass sehr viele, gerade männliche Autisten, sehr häufig in der IT landen. Einfach das strukturierte Denken, der Computer, der tut das, was man sagt. Es gibt keine Konnotation, irgendwo ein Zwischenspiel, sondern das ist halt klar geregelt. So funktioniert das. Es ist eine klare Sprache, wie jetzt bei mir in der Programmierung. Die ist genau definiert. Mhm. Da gibt es keinen Subtext. Und deswegen, glaube ich, ist das ein sehr, sehr autismusgerechtes Arbeiten dann auch.
Dann heißt es, irgendwann war der Leidensdruck so groß, dass Sie gesagt haben, ich muss jetzt nach einem Grund suchen? Oder wie ist es entstanden, dass es dann doch noch irgendwie mit 27 Jahren, hatten Sie gesagt, mit 27 zu einer Diagnose kam?
Der Leidensdruck war so groß, dass ich Anfang meiner 20er meinen ersten Burnout hatte, auch in der Klinik
war. Also Burnout, weil Sie sozusagen die Anstrengung zu funktionieren, das alles zu kompensieren und trotzdem irgendwie seinen Weg zu machen, so hoch war, so mit Stress angefühlt, dass dann irgendwann es nicht mehr ging.
Genau, also das war, irgendwann war das Fass einfach voll, meine Energiereserven völlig erschöpft und war dann auch in der Klinik. Ich habe aber auch in meiner Therapie, die dann im Anschluss war, gemerkt, dass ich mit meiner Therapeutin eher Fachgespräche geführt habe. Mhm. Weil mich hat die Psyche oder die Psychologie des Menschen schon immer interessiert, einfach so als Art Spezialinteresse schon. Und deswegen konnte mir die nichts Neues erzählen. Also ich wusste das, ich konnte es nur nicht für mich umsetzen und war dann auch in der Retrospektive auch nicht mein Problem. Weil mein Problem war halt jetzt nicht eine klassische Depression, sondern halt wirklich diese Überlastung aus meinem Alltagsleben. Mhm. Und irgendwann, Jahre später, also ich habe es halt dann irgendwann auch aufgegeben, weil man kann.
Aber das heißt, in der Therapie ist man nicht auf das Thema Autismus gekommen?
Gar nicht. Also auch in der Klinik nicht, wobei man es dort auch hätte sehen müssen, weil da natürlich auch der Gruppenkontext war. Mhm. Und ich dann teilweise so erschöpft war, dass ich mich dann nachmittags wirklich zum Schlafen hinlegen musste. Und das musste man sich aber dann genehmigen lassen, weil es ist ja Gruppentherapieansatz. Ja. Das heißt, man darf sich oder soll sich ja eigentlich nicht zurückziehen, weil das ist ja kontraproduktiv bei, bei einem normalen Menschen. Und das hat aber meine Situation ja dann nur verstärkt. Und irgendwann Jahre später war ich im Gespräch und da ging es um Autismus und es ging um jemanden, bei dem auch Autismus im Raum stand, und wir haben halt dann so gesprochen und mir wurde erzählt und irgendwann bin ich immer leiser geworden, habe mich immer mehr zurückgezogen in dem Gespräch, weil ich halt ganz viele Triggerpunkte bei mir erkannt habe. Die hätten bei mir eine völlig andere Auswirkung nach außen gehabt, weil ich halt das relativ gut kompensieren konnte. Aber ich habe gemerkt, die Erzählung löst was in mir aus, und ich habe mich versucht, in die Situation zu versetzen und habe dann gemerkt, okay, irgendwas ist da, und habe mich dann wirklich in autistischer Präzision, nenne ich das immer, mit der Thematik auseinandergesetzt, habe mir Bücher gekauft, habe mich eingelesen und habe mich wiedererkannt in den Schilderungen. Nie 1:1, weil das einfach nicht möglich ist, aber ich habe mich immer im Kern der Geschichte wiedererkannt. Und dann war für mich klar, okay, ich bin Autist. Das war dann meine Phase der Selbstdiagnose. Hab das aber dann natürlich klinisch abtesten lassen, weil nur so dachte ich, bekomme ich Zugang zu Hilfen. Dass das aber nur in der Theorie so ist, das habe ich dann erst nach meiner Diagnose dann erfahren. Also der Zugang zu Hilfen ist in Deutschland sehr schwer, weil bei uns die Gesetzgebung so ist, dass je mehr man kompensieren kann, desto mehr muss man kompensieren. Weil je mehr man kompensiert, desto weniger Leidensdruck oder desto mehr tut man ja für seine eigene Teilhabe. Und desto mehr wird einem der Hilfebedarf abgesprochen.
Ja, wird einem unterstellt, es funktioniert genau. Und das ist ja was Ähnliches, wie man aus den Pflegestufen kennt. Ja.
Richtig.
Wenn jetzt so derjenige, der das beurteilt, ob man in eine Pflegestufe kommt, zu einem alten Menschen kommt, und an dem Tag will der besonders gut dastehen, und dann sagt er, ich komme schon klar, und dann sind die froh, ja, müssen wir nichts bezahlen, er kriegt keine Pflegestufe. Aber im Alltag sieht es dann ganz anders aus. Ja. So. Also das meinen sie. Ja.
Die Problematik gibt es eben dann auch in der Autismusdiagnose oder in der Diagnostik an sich, weil man natürlich als höher funktionaler Autist, nach außen hin höher funktional, gelernt hat zu kompensieren, gewöhnt ist zu kompensieren. Ja. Das heißt, man kompensiert auch während der Diagnostik. Und das ist natürlich dann das Problem, weil wenn der Diagnostiker nicht genau weiß oder nicht weiß, wo er wirklich hinschauen muss und was wirklich die Anhaltspunkte sind, die echten, die man bei Autisten feststellen kann, wenn man nur genau hinschaut, dann wird es die Diagnose nicht geben. Und deswegen haben wir halt in Deutschland oder auch im westlichen Europa eine sehr hohe Dunkelziffer an Autisten, weil die noch zu gut funktionieren, auch während der Diagnostik. Ja. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, bei mir steht die Diagnose an, dann rate ich immer, hey, schreib mit, beobachte dich selber, also deinen Alltag.
Mach Protokoll von dem, was du...
Und vor allem erklär dem Arzt oder der Ärztin oder dem Therapeuten, wer da immer die Diagnose durchführt, wo kompensierst du gerade? Ja. Und was fühlt oder wie fühlt sich das in dir an? Ja. Und weil nur wenn wir dem Fachpersonal einen Einblick in die Innensicht geben, nur dann kann man auch eine adäquate Diagnose treffen.
Ja. Das heißt ja auch, also es gibt ja diesen Begriff Autismus-Spektrum-Störung.
Genau.
Deshalb sagt man ja, dass es ein ganz breites Spektrum wahrscheinlich ist, wie sich Autismus bei dem Einzelnen individuell äußert und was für Lebensgeschichte, was für Lebensgefühl und was für Einschränkungen derjenige hat.
Ja. Genau. Also das ist, das kann beginnen beim nicht sprechenden frühkindlichen Autisten, wie es früher definiert war, bis hin zum, wie jetzt bei mir, höher funktionalen, ich sage immer nach außen hin höher funktionalen Autisten, weil im Inneren die Abläufe sind immer ähnlich. Also da unterscheiden wir uns Autisten gar nicht so stark voneinander. Es ist immer die Außenwirkung, die anders ist. Und was man halt selber lernen konnte, zu kompensieren. Das ist bei jedem individuell. Und es kommt natürlich auch dazu, welche Komorbidität noch dabei ist, also welche Begleiterkrankung, welche Begleitbehinderung. Das erschwert es natürlich dann noch. Bei mir ist jetzt ADS dabei. Das ist im höher funktionalen Teil ist das.
ADS, vielleicht könntest du es den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
Genau, ja. Genau. Also das heißt, mir fällt es persönlich halt schwer, den Fokus zu halten. Auf der anderen Seite bin ich aber auch davon überzeugt, dass dieser ADS-Teil in mir mir das ermöglicht hatte, so normal sozial zu interagieren. Mhm. Weil der Autist, wenn man das jetzt wirklich grob nach Stereotyp gehen würde, dann ist der eher in der Struktur, eher zurückgewandt, eher für sich. Und das bricht das ADS ein bisschen auf, weil das natürlich auf die Impulse geht und sich von denen triggern lässt. Und gerade die soziale Interaktion, das ist ja eine Fülle an Impulsen, die kommen. Und ich kann halt dadurch besser reagieren, weil mein Gehirn halt auch auf diese oder von denen getriggert wird.
Ja.
Genau.
Als Sie dann mit 27 die Diagnose hatten, was hat sich dadurch geändert? Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Also Arbeit, Familie?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also mein Arbeitsumfeld hat dann nicht sonderlich darauf reagiert, weil wir ein kleines Team waren. Ich da eh gut funktionieren konnte, weil ich auch viele Freiheiten habe und also flexible Arbeitszeiten. Das heißt, ich kann mir das schon so einteilen. Ich arbeite mit Kopfhörern. Mhm. Die IT-Branche ist sowieso autistenfreundlicher. Und von dem her gab es da gar nicht so viele Unterschiede. Ich hätte es dann eher versucht, mir einen höheren GDB.
Also GDB heißt Grad der Behinderung.
Ja. Genau. Zu bekommen, einfach um diesen Zusatzurlaub zu erhalten, weil ich den halt brauche, um zu kompensieren. Mhm. Ich muss, also man lebt ja ständig über seinen Energiereserven.
Ja, ja.
Und das wäre für mich halt so ein Zugang gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe halt dann einfach noch ein paar Tage mehr im Jahr, um die wieder aufzufüllen. Ja. An dem bin ich aber kläglich gescheitert. Also das war, das ging ins Widerspruchsverfahren, das ging vor Gericht und vor Gericht kam ich mir dann auch vor wie ein Bittsteller. Wie jemand, der etwas einfordert,
was ihm gar nicht zusteht.
Genau. Also, ja. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen so eine Klatsche, die man da mitbekommt, wenn man dann sagt, okay, welche Hilfen bekomme ich dann eigentlich? Weil das mir wirklich was bringt, da habe ich keinen Zugang dazu. Und alles andere läuft ja dann trotzdem wieder darauf raus, dass ich meinen Anteil zur Teilhabe selber leisten muss.
Ja. Ja. Familie?
Bei
Familie? Haben die eher so reagiert, oh, jetzt wissen wir endlich, warum jetzt unser Kind oder unser Angehöriger doch manchmal ein bisschen seltsam reagiert, wo wir uns nicht haben erklären können? Oder war das dann schon so mit 27? Man hat gewusst, man ist so, wie man ist und das ist halt unser Thomas, oder?
Ja. Also da in der Familie hat sich da auch tatsächlich nicht so viel verändert, weil, wie Sie schon sagen, ich war 27, da ist man halt einfach schon gesetzt und vielleicht ist man dann etwas nachsichtiger bei bestimmten Verhaltensweisen. Das mag sein. Da hat sich wahrscheinlich mehr im Freundeskreis, also Freundeskreis klingt so viel oder so groß, aber es ist tatsächlich sind es ja nur ein paar Einzelne. Und bei denen, die haben das dann, glaube ich, schon besser verstanden, warum ich mich halt jetzt nicht in der Woche dreimal melde oder jeden Tag melde oder teilweise vielleicht auch mal über ein halbes Jahr nicht melde. Was natürlich für, wenn man den normalen Maßstab anlegt, ja sehr befremdlich ist, wenn sich jemand ein halbes Jahr nicht meldet, weil man denkt halt dann, oder man fühlt sich halt dann vernachlässigt von der Person. Was ich aber gar nicht bewusst mache, sondern wenn ich dann wieder Kontakt habe mit der Person, ich knüpfe halt dann nahtlos an. Mhm. Weil für mich gibt es die zeitliche Differenz nicht. Mhm. Aber für mich ist halt Sozialkontakt sehr anstrengend. Das heißt, in der Zeit, in der es für mich sehr hektisch ist, in der ich auch stark eingespannt bin, fehlt mir die Energie, den Sozialkontakt zu halten. Und dann fehlt mir auch der Impuls, mich wirklich dann mit den Leuten zu treffen.
Mhm. Und komme ich jetzt drauf, was sind denn dann Ihre Hobbys? Also mit was tun Sie sich dann beschäftigen in Ihrer Freizeit? Also um zum Beispiel wieder aufzutanken, um sagen wir, zur Ruhe zu kommen oder so. Was machen Sie da?
Unspektakuläre Dinge. Also ich beschäftige mich gern mit dem Thema Autismus tatsächlich. Mhm. betreibe dort auch meine Aufklärungsarbeit und auch wie jetzt beim Projekt zur Erarbeitung einer Autismusstrategie für Bayern, einfach die Lebensqualität von Autisten und den Angehörigen zu verbessern. Mhm. Wenn ich es jetzt aber wirklich runterbreche auf Hobbys, dann sind es eher entschleunigende Sachen in der Natur, sei es spazieren gehen, wandern, Bergsteigen. Vor ein paar Jahren war ich sehr aktiv beim Klettern. Mhm. Das hat mich auch sehr unterstützt, weil man dort sehr, sehr gut abschalten kann, weil man hat die Route vor sich, es zählt der nächste Griff letztendlich und der nächste Tritt, man ist sehr fokussiert, es ist körperlich anstrengend und ja, also man kann da sehr gut entspannen und gerade auch, wenn man draußen ist in der Natur, die Reize, die einem im Alltag leicht überfordern können, also sei es Geräusche, soziale Interaktionen, Eindrücke im Allgemeinen, die hat man dort einfach nicht so. Man ist in der Ruhe, es ist sehr planbar und ja, es ist einfach erholsam.
Ja, auf einer anderen Art, also ich meine, das ist das Hauptthema, Reizüberflutung und funktionieren zu müssen in dem, was so als Norm gesetzt ist. Ja, und das ist anstrengend. Ja.
Genau.
Man merkt ja sehr, also auch indem Sie jetzt, sagen wir mal, über den Autismus und darüber reden, dass Sie Autist sind, wie stark das eine Herzensangelegenheit ist, auch das weiterzugeben. Ich meine, auch Hintergrund, Sie selber sind durch einen Bericht, sagen wir mal, einen betroffenen Bericht eigentlich auf das Thema gestoßen und auf die Spur gekommen und wollen das sozusagen dann auch deshalb weitergeben und auch in die Öffentlichkeit bringen und dass da ein ganz anderes Verständnis und auch ein Wissen da ist, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ein Slogan von mir ist Verständnis durch Aufklärung, weil nur wenn man über die Thematik Bescheid weiß, kann man halt auch Verständnis zeigen für Verhaltensweisen, die einfach nicht für einen nicht nachvollziehbar sind, weil man kann die Wahrnehmung eines anderen nicht selber wahrnehmen, das geht nicht. Und natürlich, ich spreche jetzt über meinen Autismus oder wie sich das bei mir ausprägt. Das darf aber nie die Messlatte für alle anderen sein, weil Autismus ist so individuell. Mhm. Und wie gesagt, es beginnt beim frühkindlich Nichtsprechenden und geht dann über ins überhaupt nicht Auffällige nach außen hin.
Verstehen Sie, und das ist ja eigentlich ein Lebensprinzip. Ich meine, das ist ja überall so, ja. Auch da, wo, sagen wir mal, eine Norm gesetzt ist. Jeder ist anders und wenn man Urteile fällt, dann wird man dem gegenüber im Grunde nicht gerecht.
Ja, richtig. Und man muss da wirklich auch schauen, dass man für alle das Beste findet, weil es bringt auch nichts, wenn man alles unter der Flagge der Neurodiversität sehen würde, weil diese Bewegungen, die gibt's, aber die werden halt dann dem nicht gerecht, wenn es dann um die Autisten geht, die wirklich einen großen Hilfebedarf haben, weil man denen ja dann die Hilfe letztendlich wegnimmt, wenn man unterstellt, ja, das ist doch alles irgendwo eine Form des Normalen oder der Normalität. Und natürlich, man muss schauen, dass man alle integrieren kann in die Gesellschaft, weil wir sind alle Teil der Gesellschaft und das ist wichtig. Aber man muss das mit Feingefühl machen, damit man am anderen oder damit man dann im Gegenzug nicht anderen die Hilfe verwehrt.
Und das heißt ja auch, dass Sie in der Selbsthilfe und in dem Berichten, in der Aufklärung einen Weg suchen, einfach Ihre Erfahrung weiterzugeben. Deshalb, Sie haben zwei Homepages, einmal das vorhin schon angesprochene Intermundos, genau, wo Sie so allgemein, glaube ich, über, nee, das ist Ihre persönliche, oder nee, also Sie haben zwei Homepages, vielleicht erzählen Sie es ja selber. Also
das eine ist die Intermundos-Website, ja, und dort schreibe ich über Autismus aus meiner Sicht. Also aus meiner Innensicht letztendlich. Und dann gibt es noch eine Selbsthilfe-Plattform, die ich programmiert habe. Die ist entstanden aus dem Projekt der Bayerischen Autismusstrategie, weil wir damals eine Datenerhebung gemacht haben zur Selbsthilfesituation in Bayern und haben halt festgestellt, okay, wir sind technikaffin, wir sind internetaffin und für uns ist es schon extrem schwierig gewesen, herauszufinden, wo gibt's eigentlich Selbsthilfeangebote, wo gibt's Selbsthilfegruppen? Und aus dem Gedanken dachte ich mir, okay, erstelle ich eine Seite für den deutschsprachigen Raum. Dort können sich Selbsthilfegruppen melden, die können sich dort präsentieren und andere können halt dann nach Selbsthilfegruppen in der Nähe suchen und das Angebot wird sehr gut angenommen.
Wie heißt diese Website?
Das ist selbsthilfe-autismus.de.
Gut, das heißt, jeder Betroffene oder jeder, der sich für das Thema interessiert, kann dort Selbsthilfegruppen sozusagen in seiner Region ausfindig machen und da dann auch Kontakt aufnehmen. Genau.
Also für Autisten und Angehörige und natürlich alle, die interessiert sind, weil es sind auch viele Gruppen sehr offen auch für Fachleute, dass die dort mal mit in die Gruppe rein dürfen oder Leute, die autistische Lebensweise kennenlernen wollen, sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen, weil sehr viele Gruppen ja auch diesen Aufklärungsgedanken haben. Und das die beste Quelle ist, realistische und echte Informationen zu Autismus zu erhalten.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem gehört von einem Behinderten oder Schwerbehindertenbeauftragten von einer großen international agierenden Firma, dass die auch gesagt haben, wir machen ein Schulungsangebot für unsere Beschäftigten, Thema Autismus, dass wirklich die Kollegen sozusagen von einem möglichen Autisten im Betrieb, dass die einfach mal einordnen und einschätzen können, was sind die Verhaltensweisen und dass die das auch ein Stück weit nachvollziehen können, warum der Kollege vielleicht sich so und so verhält oder eventuell nicht so wie erwartet.
Ja? Genau, das ist ja oft so, dass die Problematik gerade von höher funktionalen Autisten ja in der Wechselwirkung mit nicht autistischen Menschen stattfindet. Und wir gehen in Deutschland von einer Prävalenz von circa 1% aus. Das heißt, 1% der Bevölkerung ist autistisch. Und dann kann man sich hochrechnen. Natürlich, es sind wahrscheinlich 50-50 verteilt, die höher funktionalen und die frühkindlichen Autisten. Aber trotzdem ist das ein enormer Anteil, wenn man jetzt eine größere Firma hat mit mehreren tausend Mitarbeitern. Ja. Da hat man dann schon ein paar Autisten sitzen.
Also. Naja, und Sie haben ja in unserem Gespräch, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, den Satz wirkt normal und ist innerlich am Ertrinken. Ja?
Genau.
Das tut es ja ganz gut beschreiben, ja, wie der Richtig. Zustand ist. Ja?
Richtig. Und man wirkt dann vielleicht für die Kollegen eigenbrötlerisch, aber man ist halt einfach nur überfordert
Ja, und das hat gar nichts mit dem anderen zu tun, richtig, dass man unfreundlich richtig oder so ist, sondern einfach, da ist man so mit sich beschäftigt, um klarzukommen. Genau. Ja. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Autismus, ist es therapierbar oder ich meine, ich denke, das ist ein schwieriges Thema, wenn ich sage, ich bin Autist, ich bin so, wie ich bin und ich will da mein Selbstwertgefühl, mein Selbstverständnis drin finden. Und wenn dann, sagen wir mal, die Sichtweise so ist, naja, geh doch mal zum Psychologen und dann arbeit dran und dann ist es vielleicht irgendwann erledigt. Ja? Wie ist denn da der Stand oder wie sehen Sie das?
Also Autismus per se ist nicht heilbar. Damit ist natürlich auch nicht therapierbar, der Autismus an sich. Aber natürlich, der Autist als Mensch ist natürlich schon in einer Art und Weise therapierbar, wenn es gerade um Traumata geht. Also sehr viele Autisten haben einfach durch diese ständige Überforderung, durch das Nichtverständnis in der Kindheit ein Trauma. Das kann natürlich therapiert werden. Es gibt soziale Kompetenztrainings, in denen Autisten lernen können, ihre eigene Teilhabe zu verbessern. Und solche Dinge funktionieren gut, auch generelle oder allgemeine Verhaltenstherapie, die man auch jedem anderen, der Schwierigkeiten hat, mit Dingen im Alltag umzugehen und einfach vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen, empfohlen werden kann. Wo man halt wirklich aufpassen muss, ist, es gibt auch Therapieformen, die sind sehr heikel und die lehnen auch wir Autisten ab. Mhm. Das sind Therapieformen, die eher darauf abzielen, den Autisten besser funktional, besser handhabbar zu machen, für das Umfeld besser handhabbar zu machen.
Also fast in die Norm reinzuzwingen.
Genau. Und wenn man aber unterstellt, dass jeder Autist ja eh versucht, sein Bestmöglichstes versucht, Teil der Gesellschaft zu werden, weil auch ein Autist ein soziales Wesen ist, würde man damit ja nur erzwingen, dass der Autist noch besser funktionieren muss, kompensieren muss, wie es eh schon tut und wie es kann. Mhm. Und noch mehr über seinem Limit zu leben. Natürlich, durch diese Art der Konditionierung hat man dann vielleicht am Ende einen Autist, der gut trainiert ist. Aber die Frage ist halt, will man einen selbstbestimmten Menschen haben oder einen trainierten Hund? Mhm. Und von dem her muss man da wirklich abwägen, will man den Autisten fördern, sein eigenes Potenzial bestmöglich zu entfalten? Oder will ich jemanden, der so funktioniert, wie ich ihn gerne funktionieren wollen würde?
Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eine ganz große Frage überhaupt in unserer Gesellschaft. Genau. Dem begegnet man ja auch schon in der Schulzeit mit dem Thema Bildung, wie viel Eigenständigkeit und eigene Persönlichkeit und wie viel an Input von Wissen. Also da hat man ja auch dieses Spannungsfeld. Ja. Wo fördert man da die Persönlichkeit des einzelnen Kindes? Ja. Und das ist ein großes Thema, würde ich sagen.
Genau, richtig.
Aber vielleicht nehmen wir das so zum Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für das offene, tolle Gespräch. Also ich muss sagen, ich habe auch durch das Gespräch mit Ihnen viel über Autismus nochmal gelernt, obwohl ich, sagen wir, beruflich auch viele Jahre schon immer wieder Berührungsfelder hatte. Und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte für das offene Gespräch und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die Aufklärung über Autismus auch draußen in der Welt zu verbessern.
Gerne, ich denke schon. Dann auf Wiederhören. Wiederhören.
Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast. Okay.